Das Haus, in dem ich wohne, steht in ruhiger Nachbarschaft. Vormals war es Kolonie für improvisierende Musiker. Sie pflanzten im Garten Mediterranes einen Feigenbaum, Rosmarin. Und vorausahnend tropisches Bambus, eine Dschungelsorte. Dieser Bambus ist nach Jahren stiller Wurzelung unter allen Zäunen durchgelangt und in den Nachbarsgärten aufgetaucht. Überall auf den braven Rasen die Bambusruten, spitz aufstoßend. Die Häuser, hört man, werden aus den Fugen gehoben. Es klingelt. Die vereinte Nachbarschaft will einen Bambuswall errichten lassen. Da ich Parterre wohne, bin ich der Ansprechpartner und freiwilliger Abwart. Ich habe bereits bis auf die Wurzeln gegraben, sie lassen sich nicht mehr durchtrennen. Zu dicht, zu komplex, bald Bambus überall.
Man solle bei der Musik auf die Musik hören, sagen die Leute, auf die ich lange gehört habe. Ganz zu Beginn, als Anfänger, habe auch ich das getan, habe nur auf das gehört, was als Musik galt oder von berufener Seite dazu erklärt worden war. Ich hörte auf diejenigen, die sagen, sie verstünden etwas von der Musik und wie sie zu hören sei. Ich ließ mich beeinflussen von dem vielen Gerede, das um die Musik gemacht wird. Statt auf mich selbst hörte ich auf jene Selbstgewissen, die sagen, die Musik sei dasjenige, worauf man hören solle, wenn man Musik höre, gleich viel, was sonst noch zu hören sei. Inzwischen höre ich auf anderes. Doch wenn ich ihnen damals zuhörte, diesen Leuten, traute ich meinen Ohren. Ich glaubte ihnen, wenn sie erklärten, entscheidend am Klavierspiel seien die Töne des Klaviers. Später begriff ich, dass die beabsichtigten Töne nur einen Teil der Musik ausmachen. Wer mit dem Bogen einen Ton auf größeren Streichinstrumenten spielt, ruft zugleich vielerlei Nebenlaute hervor. Kleine Beigeräusche der Bespannung am Griffbrett, das leise Schleifen des Bogenhaars auf den Saiten, das Scheuern des Instrumentholzes am Hosenbein, ein Knarren im Steg, die schnarrenden Laute drahtumwickelter, eng am Griffbrett anliegender Basssaiten. Die Klappengeräusche der Flöte rufen das Bild sich paarender Insekten wach, die von den schlanken Fingern pubertierender Mädchen getrennt werden, Gottesanbeterinnen vor dem Verzehr des Gatten oder rot-schwarz gemusterte Falter, deren Flügel sich übereinander so schnell bewegen, dass sie verschwinden, worauf das kuppelnde Doppeltier wie in selbst geschaffenen Rauchschleiern zu schweben scheint.
Es klopft. Mein Nachbar von nebenan steht in der Tür. Er ist Hirnforscher und hat die erhöhte Sprachlernfähigkeit musizierender Kinder untersucht und dabei entdeckt, dass es dieselbe Stelle im menschlichen Gehirn sein muss, von der aus Musik und Sprache organisiert werden. Sinn wird aus Klang geboren, Sprache hat dieselbe Verarbeitungsstelle wie Musik, eine kaum münzgroße Schaltfläche, sagt er, wurzelnd im Rückenmark. Ein kleines Nervenbündel, daran eine Kirsche, ein kleiner Globus. Wir sind musikalische Tiere, jeder Mensch, der spricht, agiert musikalisch, sagt er, alle Menschen, die sich sprachlich verlauten lassen, agieren musikalisch. Das menschliche Gehirn ist ein urmusikalisches Organ, jeder Mensch ist per se musikalisch, wer Musik macht, ist lediglich Teil einer hochbegabten Minderheit. Wer Musik macht, lernt zum Beispiel einfache Sprachen, sagt mein Nachbar. Die musikalische Praxis wärmt die Kirsche im Kopf, aus der sich Sprache schält. Die Sprache wohnt in der Musikkirche und in den Gehirnen der Musiker entdecken wir ganz andere Volumina, erstaunliche Gewächse, Trauben und Beeren, zum Beispiel Äste zwischen den Hemisphären. Wer seit frühester Kindheit musiziert, hat andere Gänge, Fluren, andere Zimmer, andere Kammern im Kopf. Ich rate Ihnen, machen Sie Musik, wenn Sie Sprachen lernen wollen.
Beim Schließen verursachen die unteren Klappen des Tenorsaxophons ein bauchiges Geräusch, das an alte portugiesische Weintempel der obersten Güteklasse denken lässt, wo die teuersten Gewächse im Vorbeigehen, das heißt vom heraneilenden Kellner geradezu wegwerfend geöffnet und in Gläser eingeschenkt werden, die vom Abwaschen noch nass sind. Die Weinkeller übrigens, die sich unter den größten Tenorsaxophonklappen öffnen, sind so weitläufig, ihre Flaschen so groß an Zahl, ihr Spinnwebgeruch so bestrickend, dass allein die Besichtigung der Süßweinabteilung den Besucher unendlich erschöpft. Er legt sich auf eine der wie zufällig daliegenden Strohmatten, von süßen Juni-Überraschungen in den Bergwiesen des Unterengadins träumend, und verschläft selig den heißen Tag und all die weiteren Weingenüsse, die ihm noch geblüht hätten.
Es klopft. Ein Bibelforscher steht am Fenster. Gott habe die Welt in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag geruht, sagt er. Und waren die Dinosaurier, die Katzen, die Kirschen und den Bambus, frage ich. Die Dinosaurier am 3. Tag, dann den Sandstein, um die Saurier sogleich zwischen Platten zu quetschen. Am 4. Tag, als er die Kirschen, die Katzen und den Bambus schuf, waren sie bereits versteinert. Nichts erschreckt mich. Es klingelt. Musik ist immer Spannungsverlauf, Spannungsaufbau, Spannungsauflösung, sagt mein Nachbar, Professor der fröhlichen Spazierwissenschaften. Die Pointe oder Punktentladung ist der Tod jeder Spannung und somit jeder Musik, sagt er. Die lustigsten Sprachbühnentiere umgehen Pointen, sie huldigen musikalischen Prinzipien, wenn sie auftreten, sie bauen Spannung auf, sie halten Spannung durch. Das Lachen, Entladung, ereignet sich irgendwo und folgt selten auf Pointen. Punktentladung raubt dem Publikum jedes Mal den Atem, sagt er und geht. Es wummert. Im Keller unten rechts proben Schlagzeug und Bass. Keine Vierviertelmonster, Polyrhythmustiere. Sie forsten sofort Wald auf, Zentralbambus, Randbambus. Ich habe gesehen, wie der Schlagzeuger viergliedrig seine eigene komplexe Elektronik bespielte, berankte. Es muss eine Katze gewesen sein, sagt mein Nachbar von oben, Mr. Tippfinger. Er war mit viel spielenden Katzen unterwegs. Viel spielende Katzen haben Krallen und Biss, laufen doppelt so schnell wie schreibende Hunde, die nur sitzen, spazieren und schlafen, Zimmertiere, Stadtränder absuchend, schlendernd. Viel spielende Katzen besetzen die Zentren.
Auch die Musizierenden sind nicht stumm. Sie atmen, schniefen und schnauben, sie rutschen auf dem Stuhl herum, ab und zu setzen sie einen Fuß etwas unsanft auf, hier und da summen sie eine Stelle mit, um sich in Fahrt zu bringen. In meinem Musikverdruss habe ich mich oft auf das Studium dieser vermeintlichen Störgeräusche zurückgezogen, um vom Notenlärm freizukommen. Später habe ich dann meine gesamte Plattensammlung nochmals durchgehört, die Einspielungen daraufhin prüfend, welches Verhältnis zwischen gewolltem und ungewolltem Klanggeschehen in ihnen herrsche. Ich besitze ja noch einige Schallplatten und eine Handmaschine, um sie zu spielen. Ihre Feder allerdings ist altersschwach, ihre Spannkraft geht zur Neige und mir ist schleierhaft, wo ich Ersatz herkriegen könnte. Immer öfter erlahmt die Feder inmitten eines Stückes, das nun mit klagenden und quietschenden Lauten zur Unzeit endet. Dies kann selbst dann geschehen, wenn ich vor dem Abspielen die Feder bis zum Anschlag aufgezogen habe. In nicht so ferner Zukunft werde ich die Feder aufziehen müssen, während die Platte spielt. Ob das möglich ist, ohne beides zu beschädigen, Platte und Gerät, weiß ich nicht.
Alles ist Groove, sagt Mr. Fender Rhodes. Jeder Text würde grooven, wenn er mit dem entsprechenden Rhythmus in Berührung käme. Zum Beweis hat er bei einer Gruppenlesung die Texte aufgenommen, abgespielt, dazu mit Mr. Cello das immer selbe Stück gespielt. Ein einfaches Tänzchen in unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit immer anderer Akzentuierung. Mr. Rhodes und Mr. Cello flochten sich so in alle Texte ein. Sie berührten mit ihrem mal langsamen, mal schnelleren Tänzchen verborgene Erregungslinien der Sätze. Selbst Texte, die man für wenig musikalisch gehalten hätte, tanzten auf und zogen Schweife. Es klopft. Der Exordinarius der fröhlichen Spazierwissenschaften steht vor der Tür. Die Hirnforschung hat ja Erstaunliches entdeckt, sagt er. Es gibt mindestens 13 Iche, sie wohnen an immer anderer Stelle im Kopf. Münzgroße Flächen, übers ganze Gehirn verstreut. Wenn Sie in einer vertrauten Gruppe Ich sagen oder in einer Masse im Stoßverkehr, klimpert eine andere Münze im Kopf, als wenn Sie neben Ihrer Partnerin Ich sagen. Weshalb schreiben Sie eigentlich, fragt er, wo es doch erwiesen ist, dass alles aus der Musik kommt?
Wenn Sie gedrückt werden, erzeugen Klaviertasten ein beinernes, in seiner Kargheit einschüchterndes Geräusch, das von Pompeji erzählt, unaufdringlich, in nicht zu satten Farben, verwaschen fast, leicht ausgelaugt. Die Tasten treffen auf das filzgepolsterte Bett der Klaviatur und in unseren Ohren bauen sich Bilder von Beinhäusern auf, sandsteingelbe Schädel, aufgetürmt zu bedrohlich windschiefen Halden. Junge Ratten huschen dazwischen hin und her, geübt in der Kunst, die seitwärts geneigten Knochentürme nicht zum Einsturz zu bringen. Leise peristaltisch indessen das Ächzen des Pumpenbalgs, derweil die Organistin über den vertrackten Schlüsseln einer Buxtehude-Kantate brütet. Membra Jesu Nostri, ehe die Strophenbässe einfallen und sie zu spielen beginnt, die allgemeine Andacht im Mittelschiff einer badischen Weihkirche zu tremulierender Inbrunst steigernd. Der Schaltrichter der Tuba wiederum, wenn der Ellbogen eines schusseligen Hornisten dagegen stößt, gibt Kunde von hölzernen Tonnengewölben beim Hangarbau in Uganda. Kommandos gellen darüber hin, untermalt vom Gesang der Zimmerleute, die in Busse gepfercht, hergekarrt worden sind, Betelnüsse kauend, rauchend, an der Brust verfilzte Grigri betastend und Amulettschnüre um die Finger wickelnd, bis die Fingerbeeren blau anlaufen.
Voraussetzung für Schreiben, glaubt mein Nachbar Mr. Tippfinger, er wohnt direkt über mir, ist die unterdrückte Musik. Er macht keine Musik, wenn er schreiben will, vermeidet die Berührung mit Instrumenten. Musik gehört unterdrückt beim Schreiben, gehört unter die Tasten, zwischen die Buchstaben, aufs Blatt. Er erschrickt bei der Intonation eigener Texte. Die eigene Stimme bleibt unberechenbar, sagt er, und die Texte bewegen sich, wenn er sie vorlesen will. Manche Stellen sind als Flüsterstimme oder zungenlos gedacht. Die unterdrückte Musik rächt sich beim Vorlesen, sagt er, indem sie auflodert, heraufzüngelt, Sinn aufkündigt, Sinn in Klang zergehen lässt. Kürzlich, berichtet mein Nachbar, er ist Sternenforscher und wohnt im Keller, kürzlich habe ich zwei Pianisten an zwei Flügeln gehört, ein Mann und eine Frau, in einem zu kleinen Konzertraum, dessen Wände zudem kahl waren und zurückschmettern ließen, also verdoppelten, vervielfachten. Im offenen Universum würden sich Klänge ausbreiten, abgesehen von Gravitationsfolgen bei den Sternbildungen und den schwarzen Löchern, die bekanntlich Masse anziehen, ja verschlucken. Zurückgeworfen vermengten sich die Klänge der beiden Flügel im Raum, verfingen sich aufs Schönste vor unseren Augen, immer neue Wellen mit heller Gischt in den Höhen, im Zischbereich. Zwei prächtige schwarze Riesen, daran ein Mann und eine Frau spielend, eindeutig ein Liebespaar oder spätestens nach diesem Spiel.
Nicht alle diese Nebenlaute sind in die Tonbildung einzubeziehen. Viele scheren aus, sie führen ein Eigenleben, unterlaufen das Gespielte. Auch das Ächzen von Stühlen unter Gesäßen zählt dazu, das hölzerne, manchmal morsche Ächzen des Sporns auf dem Bühnenboden, mitunter ein Ruckeln, fast Räuspern in den Wirbeln der Bespannung. Kurz zuvor, zur Einstimmung, ist das Klicken, Einschnappen der Schlösser von Instrumentenkoffern zu vernehmen gewesen, das hellschleifende, übereinanderreiben kleiner Blechleisten beim Entfalten der Notenständer, Geraschel hektisch sortierter Partiturblätter. Wenig später folge ich dem glühdrahtheißen Zischen und Gleißen des Luftstrahls in Dizzy Gillespies gestopfter Trompete, fühle Sonnenglast über meinen Fontanellen, setze die Schneebrille auf und marschiere mit einer Gruppe aufgeräumter Briten, glühende Anhänger des Empire, allesamt, den Morteratsch-Gletscher hoch, der Konfluenz zweier Eisströme aus dem Bernina-Massiv entgegen, im Kopf die vertrackten Cricket-Spielsituationen des jüngsten Commonwealth-Turniers. Im Gegenzug entführt das schnittige Schaben des Posaunenschlittens in nördliche Gefilde, lässt lange fliehende Schatten von Zughunden auf blank gefrorene Landstriche fallen, ewig grüne Eisflächen, unendlichkeitsverheißend.
Ich erschrecke, wenn ich nach langer Schreibzeit Musiker im Keller zur Probe treffe. Ich erzittere, sagt Mr. Ich, wenn sie ihre Geräte aufgebaut haben, wenn sie ihre Instrumentenkoffer öffnen, ihre Instrumente berühren. Gefahr und Reiz zugleich, Obertöne und Tonschweife, sie holen mich ein, sie reizen Haut und Härchen. Ich leide unter Unmittelbarkeitsneid, ich beneide die Musiker um ihre Instrumentberührungen. Dazu kommt sozialer Neid. Die Musiker sind immer gesellig, wenn sie spielen, das Ohr ist familiär. Der Schreiber ist immer einsam, glaubt Mr. Ich, unausweichlich einsam, sobald er tippt. Ich klebe am Instrument, sagt mein Nachbar Mr. Du, schreib mich frei, löse den Klebstoff. Laufende Verschmelzung mit den Instrumenten kann ermüden. Er wünscht sich Mittel zur Distanznahme, Wortklingen. Mein Nachbar Mr. Du erschrickt, wenn er Texte hört. Jedes Wort erschreckt ihn. Dies verwundert mich nicht, sagt Mr. Ich. Deutsch ist ein Musikum. Es klingelt. Wir erschrecken uns gegenseitig. Wir erschrecken uns immer neu.
Das waren Peter Weber und Michael Mettler mit Auszügen aus dem Musiklesebuch Taktlos, aufgenommen am Treffen der Gruppe Netz in Bad Tölz am 30. März 2008.